Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit begrüße ich euch zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Hier ist der Markus und am anderen Ende ist der Erik oder so ähnlich.
Ja, oder so ähnlich. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Erik. Ja, steht dir der Name, muss ich sagen? Steht dir der Name?
Ja, ich finde auch, dass ich, also ja, irgendwie, nee. Ich will nicht zu so einem Sammelbegriff werden, weil das wird heute schon wieder wild. Mit Erik und Erik.
Das stimmt wohl.
Aber dazu später mehr. Erstmal wollen wir vielleicht nochmal zwei, drei Worte über unsere Hitzeschlacht in Berlin verlieren, oder?
Oh, Hitzeschlacht, da sagst du was. Wir waren ja beide dort. Es war vorher so kurz die Überlegung, es gibt eine Tribüne im Schatten. Da würden wir quasi aber hinter der Berliner Mannschaft sitzen. Oder wir gehen halt rüber und stellen uns quasi wie richtige Fans hinter die eigene Mannschaft.
In die pralle Sonne bei 50 Grad.
Natürlich ist es Letzteres geworden. Also okay, also richtig. Manche von uns waren drüben und manche hüben. Ja, war heftig.
War vor allen Dingen schön, der eine Baum, der Schatten gespendet hat. Da haben sich irgendwie alle Monarchs-Fans dann drunter gesammelt. Das war eine große Traube.
Fliegen an der Lampe.
Ja, es war schön. Aber wir sind dann auch natürlich wie üblich auf Wanderschaft gegangen und immer schön mit der Scrimmage-Line mitgewandert. Ja. Ob es was gebracht hat oder nie, keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall, für uns hat es ein schönes Gefühl gegeben. Und man war Teil von einem schönen Sieg mit 28-16.
Ja. So sieht's aus.
Revanche ist geglückt. Vendetta. Hat funktioniert. Wir haben den direkten Vergleich gewonnen. Ich denke nie, dass es nochmal von Nutzen sein muss, hoffentlich, dass wir den direkten Vergleich brauchen werden. Berlin ist aktuell Vierter. Wir sind weiterhin Erster und wir haben die Playoffs sicher. Sehr schön.
Stimmt, wir haben die Playoffs sicher. Aber damit wollen wir uns natürlich nie zufrieden geben. Es geht natürlich dann auch um das Heimspielrecht in den Playoffs.
Richtig, das war das Minimalziel Playoffs. Und jetzt geht es darum, mindestens Zweiter zu werden. Aber Erster wäre natürlich noch mal ein bisschen schöner.
Genau, aber das ist jetzt zu weit vorgegriffen. Ich würde sagen, wir erzählen erstmal ja, so ein bisschen von unseren Eindrücken beim Rebels-Spiel.
Ja, also der erste Eindruck, der mir vor allen Dingen sehr schnell auch irgendwie nie bloß mir aufgefallen ist, sondern auch vielen anderen, es war ein unglaublich physisches Spiel. Also die haben sich dort wirklich nichts geschenkt auf dem Rasen und das trotz der Temperaturen, also da hat man ja gedacht, okay, mal gucken, wann der Erste hier umfällt und einen Hitzeschlag hat, aber nee, die Jungs haben es zum Glück gut durchgestanden.
Ja, die Monarchs sind auch gleich am Anfang des Spiels sehr auf Risiko gegangen. Wir haben dann direkt im ersten Drive am Ende den vierten Versuch ausgespielt.
Ja, kann man machen, muss ich sagen. Also in der Stelle.
Das war halt kurz vor der Endzone, ne? Wenn ich mich richtig
erinnere. Also ich guck noch mal kurz rein, was die Stats sagen, aber ich glaube, es war nicht allzu weit weg von der Endzone.
Ja, also man hätte natürlich das Field Goal auch nehmen können. Und wir haben da ja eigentlich auch einen sicheren Kicker. Ich weiß nicht, da müssen wir irgendwann mal mit dem Coach reden. Weil dieses Jahr werden, ich habe jetzt in der Statistik gesehen, dieses Jahr werden viele vierte Versuche von uns ausgespielt. Ich glaube, 8 von 13 Versuchten sind halt auch geglückt. Das ist halt auch eine ziemlich hohe Erfolgsrate. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, also man wollte wahrscheinlich kleine Zeichen setzen und eben sich nie mit 3 Punkten zufrieden geben, sondern eben direkt auf den Touchdown gehen. Hat nun nie funktioniert, ist dann in einem Turnover und Down geendet.
Ja, also ich hab's jetzt hier offen, der erste vierte Versuch, da stande man dann an der Berliner 28. Der Kicker geht nochmal 12 Yards zurück, glaube ich, insgesamt. Und dann kommt noch die Endzone dazu. Also das wären 12, 40, nein, das wären schon 50 Yard Field Goal Versuch gewesen. Ist zwar sicherlich machbar für einen sehr guten Kicker. Ob das dann geglückt wäre,
aber weißt du, wie viel der vierte Versuch noch war?
Na, Vierter und 8, glaube ich.
Vierter und 8, weil es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit zu punten, so ist es ja nur Uni, ne?
Ja, aber also, naja, an der Berliner 28 ein Punt, das wäre sehr nahe gewesen. Das wäre ein Touchback geworden, hundertprozentig. Da hätten sie auch da haben sie nichts verloren.
Ja, gut, 3 Yards.
Also war okay. Und ich muss auch sagen, den ersten vierten Versuch kann man spielen, mal einfach um eine Hausmarke zu setzen. Wenn er gelingt, hast du klein Momentum auf deiner Seite.
Ja, ich bin ja wahrscheinlich Schisser. Ich stehe da eher drauf, wenn man mit zwei Scores vorne liegt, dass man sowas sich rausnehmen kann. Aber
ja, also da finde ich es dann schwieriger, was sie dann später gemacht haben, dann dort nochmal einen vierten Versuch zu spielen, kurz vor der Halbzeit. Da hätte man meiner Meinung nach definitiv das Field Goal nehmen sollen. Da war man auch wesentlich näher dran.
Ja, und das war halt auch irgendwie 4. und 9 oder 8 oder sowas. Ja. Also das war halt Endgoal, glaube ich. Aber die Distanz war schon noch ein Stück zu weit.
Na, das war 4. und 9 an der Berliner 10.
Genau.
Bei dem zweiten, vierten Versuch. Mhm. Also dort hätte man meiner Meinung nach dann doch das Field Goal nehmen sollen. Schon alleine, weil man dann auch mit einer Führung in die Halbzeit gegangen wäre. Also man, ja.
So hat also man zumindest auf Seiten der mitgefahrenen Auswärtsfans war, ich nenne es mal große Verwunderung.
Ja, und ja,
Wir sind keine Coaches.
Nee, aber auch Coach Paul war absolut not amused über das, was dort passiert ist bei dem zweiten, vierten, den sie dort ausgespielt haben. Der war auch richtig sauer, hat sein Headset weggeschmissen und hat da auch den ein oder anderen nicht so netten Satz fallen lassen. Nicht unbedingt gegen Steven, aber er war auf jeden Fall richtig pissed. Das kann man schon sagen. Ja.
Ja gut, also dass der Spieler den Versuch haben will, da gehe ich an der mit, aber entscheiden tut es ja dann im Prinzip nie eher am Ende. Ne?
Das ist richtig. Und wie gesagt, also es stand dort 7-7, es waren irgendwie noch ein paar Sekunden zu spielen in der ersten Halbzeit und man hätte dort halt mit einer 10-7-Führung rausgehen können. Ein 14-7 wäre auch schön gewesen, aber hätte Fahrradkette, heißt es am Ende so schön. Ja, so gibt man Berlin irgendwie noch mal ein bisschen Aufwind, bin ich der Meinung.
Aber jetzt haben wir schon 7-7. Wer hat denn den ersten Touchdown gemacht, Markus?
Achso, ja, wir sind ein bisschen rübergesprungen. Der erste Touchdown, Mario Flores, unsere Nummer 80, durfte dort, also den ersten Touchdown hat Berlin gemacht. Ne? Wer sollte es anders sein als Connor Kegi?
Das war der spanische Kollege gewesen.
Genau, ne? Den ersten Touchdown von Berlin, Bryce Goggin hat ihn gemacht, nach einem Pass von Connor Kegi. Wie sollte es auch anders sein? Die beiden haben ja wieder für ordentlich Furore gesorgt auf Berliner Seite. Ansonsten, es ging auf jeden Fall wild hin und her. Ne? Das erste Quarter 0-0, das zweite Quarter 7-7. Da hat man sich nicht viel geschenkt. Ne? Und wenn wir dann mal nach der Pause gucken, ich glaube, da hat Dresden ein paar Stellschrauben gefunden, die gedreht werden mussten. Weil man hat ja dort gleich einen Fumble verursachen können. Also beziehungsweise die Berliner Offense hat gefumbled.
Genau, ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr, ich habe die Szene jetzt nicht mehr im Kopf, ob wer daran beteiligt, wer den Fumble quasi verursacht hat von unserer Defense. Aber das macht jetzt auch
erstmal. Das war nichts. Hugo Dürendahl.
Das war der Hugo natürlich.
Der Hugo wird es also anders sein.
Ja, der macht eine super Saison.
Krasser Typ auf jeden Fall. Ich feiere ihn hart. Ja, Dresden hatte dann so ein bisschen Mühe und hat auch ein bisschen Hilfe von Berlin gebraucht, dass man sich dann dort übers Feld kämpfen könnte, ne?
Also ja, die Berliner, die haben auf jeden Fall Strafen gesammelt. Da waren dann zwei 15-Yards-Strafen in dem Drive gewesen, der Dresden übers Feld befördert hat. Ein bisschen mit Rückenwind von Berlin angepustet. Ja. Und somit konnte dann am Ende unser Yasser Nasser, der sehr viel Spielzeit bekommen hat in diesem Spiel, das hat mir sehr gefallen, ja, mit 14-7 quasi unsere Führung, ja, was heißt ausbauen, das Unentschieden wieder zu einer Führung machen, genau, also Yasser.
Uns in Führung bringen, genau. Ne? Ja, Berlin kam dann zwar nochmal mit einem Field Goal ran, aber, also was heißt, kam ran, die Offense, die Defense hat sie halt bloß zu einem Field Goal gehalten und danach sah es eigentlich auch wieder gut aus für unsere Offense. Ja, was macht Steven Duncan nur dann? Also da war große Ratlosigkeit auf Seiten der Fanrängen. Der ist ja mit dem Ball spazieren gegangen, als, wie haben wir es immer so schön gelernt, als würde eine Handtasche spazieren tragen.
Ja.
Ich glaube, an der Berliner 3 Yard oder so fumbelt er das Ding. Mhm. Aber er hat es wirklich. Also ich habe gedacht, wo will er, was macht er mit dem Ball?
Das habe ich leider nie gesehen, wie er rausgeschlagen bekommen hat. Ich habe dann im Gewühle der Leute überhaupt kompletten Überblick verloren, wer überhaupt den Ball hat, ehrlich gesagt.
Wer den Fumble gemacht hat und so, müsste ich jetzt auch nachlesen. Aber Steven hat das Ding tatsächlich getragen, eben mit kaum Ball Security.
Ja, Steven war auch relativ viel unterwegs gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stats mir da recht geben. Könnte ich jetzt nachgucken. Moment, bleib bitte dran. 31 Yard. ist er gelaufen? Also er ist viermal gelaufen. Ich glaube, einer war definitiv ein designer Run. Der hat super funktioniert zum First Down. Und die anderen Male war halt meines Erachtens eben so aus Not geboren, weil er eben mal die Pocket zusammengebrochen ist oder kein Receiver frei war, halt irgendwie so. Ja gut, viermal. Also war jetzt doch nicht so viel unterwegs, aber irgendwie kam es mir so vor. Es weil seine Läufe eigentlich ganz gut waren, bis auf die Nummer da.
Also ich muss ja auch sagen, allgemein der Lauf auch gegen uns, der wirkte schlimmer, als er tatsächlich war. Ne? Mhm. Also wir haben insgesamt nur 92 Yards Rushing zugelassen und selber 140 Yards erzielt, also knapp 140 Yards. Das wirkte ganz anders. Also es wirkte tatsächlich, als würden die uns in Grund und Boden laufen. Aber vielleicht war das auch bloß meine subjektive Ansicht der Dinge. Aber kommen wir mal zurück zum Spiel. Was ist denn nach dem Fumble passiert?
Ja, ist für uns aber Gott sei Dank nie so schlimm ausgegangen, denn Berlin musste dann am Ende punten und die Dresdner Offense konnte mit nur einem Play von Austin Mitchell einen erneuten Touchdown erzielen zum 21-10.
Genau, ja, das war schön. Also für die Defense war es wahrscheinlich nie so schön anzusehen. Gerade raus auf die Bank gesetzt. Fuck, wir müssen schon wieder. Vor allem bei der Hitze. Ich glaube, die hatten sich ein bisschen mehr Pause erhofft.
Ein bisschen Dusel hatten wir in dem Spiel schon. Da gab es ein paar komische Entscheidungen und eben ein paar Fehler, die aber Gott sei Dank nie so hart bestraft wurden.
Ja, das ist richtig. Man hatte danach auch gleich wieder was Schönes probiert. So ein Script-Kick. Also wenn der Ball bloß so knapp über die Rasenkante flattert, den konnten wir fast recovern, weil das Special Team von Berlin irgendwie gar nicht damit gerechnet hatte. Aber Berlin war dann doch schneller auf dem Ball und hat es diesmal auf jeden Fall besser gemacht. Ne? Gab es ein schönes Big Play, einen tiefen Pass und der Ballempfänger hat dann auch noch das Tackle gebrochen. Ja, und somit stand es dann 21-16. Die haben noch eine Two-Point anschließend probiert, die hat nie funktioniert. Und ja.
Genau, ergibt ja auch Sinn, aber wenn die geklappt hätte, wären sie dann in Field-Goal-Reichweite, also ein Field-Goal weg gewesen. Mhm. So sind sie halt 5 Punkte weg oder halt 4, also das macht dann halt auch keinen Unterschied, von daher macht das total Sinn, dann eine Two-Point zu probieren.
Ja. Genau, und ansonsten.
Ja, Dresden, dann war dieser geile, lange Drive von uns gewesen, ne?
Ja, genau, weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt nachschauen, wie viel Zeit die genau von der Uhr genommen haben, aber es war gefühlt fast ein ganzes Quarter.
Es war ewig lang, ich glaube, das war noch, der Drive war halt, war das nicht irgendwie übers 99 Yard oder so, war das nicht so übers ganze Spielfeld?
Nee, der war nie so lang, das war der vorher, war den Fumble Recovery hatten.
Siehst du, da haben wir's. Ja, und mit dem langen Drive konnten wir mit sehr viel Laufspiel ordentlich Zeit von der Uhr nehmen und am Ende mit einem Touchdown-Pass auf Austin Mitchell zum 28-16 dann, wie sich eben rausstellte, Endstand erhöhen. Dresden hat danach einen Onside-Kick gemacht. Wir hatten dann noch so eine Minute auf der Uhr.
Ungefähr, genau.
Und ja, da macht man halt dann so einen Onside-Kick, weil da geht halt auch viel Zeit flöten.
Aber was, also wie er den gemacht hat, das habe ich auch tatsächlich erst einmal vorher gesehen. Der hat nie dieses klassische über den Ball treten, dass der bloß ein bisschen hubbelt. Nee, der hat einfach einen Gegner anvisiert und hat ihn abgeschossen, gnadenlos.
Und der ist abgeprallt von dem Berliner Spieler und unsere Special Teams haben sich draufgestürzt und Manuel Behrens konnte den recovern.
Richtig, aber das war leider, also es war ein Highlight definitiv, weil wir wussten, das Spiel ist damit zu Ende. Mhm. Was wir aber erst ein paar Sekunden später gesehen haben, dass David Baum am Boden verletzt liegen blieb. Und das sah man sehr schnell, dass das wohl auch schlimmer war, als nur mal einen ungünstigen Hit kassiert. Nee, der hat sich dabei einen Knöchel gebrochen. Und ja, das Erik Seidel hat dann schnell reagiert, hat eine Blockfahne, eine große von uns geholt, um das alles ein bisschen abzuschirmen und auch damit vor der Sonne zu schützen. Da auch ein großes Lob an die Berliner, die sich da auch gut mit drum gekümmert haben, das Ganze organisatorisch abzuschirmen und zu sichern.
Ja.
Und alles dann schnell, dass David versorgt wurde auf dem Feld. Rettungswagen war schnell da. Es wurde dann auch nicht nochmal angepfiffen.
Ja, ich glaube, die Coaches haben sich beide geeinigt. Es war ja, wie gesagt, noch eine Minute. Und ich glaube, die Coaches haben sich beide geeinigt, dass wir das hier sein lassen, weil wir hätten sowieso nur noch abgekniet.
Richtig, also Berlin hatte keine Auszeiten mehr. Es war noch knapp eine Minute zu spielen. Und ja, das Spiel war durch. Berlin hätte noch zweimal scoren müssen. Interessant ist, in den Stats steht dazu, das Spiel wurde aufgrund einer Verletzung vorzeitig nach Regel 322a beendet. Typisch deutsch, für alles gibt es Regeln.
Ja, da könnte man jetzt nachschlagen, aber da musst du hier Der musste Formular A38 erst noch im Gebäude BY holen lassen.
Oh, das wird schwierig, ja.
Ja, und David, der will euch gerne selber persönlich noch was sagen.
Hallo, hier ist der David. Ich wollte mich mal melden und ein kleines Update geben. Also mir geht es soweit ganz gut. Aus medizinischer Sicht ist es so, dass jetzt im Prinzip mein Fuß erst abschwellen muss und dann wird es operiert. Genau, und so lange muss ich halt hier noch verweilen. Aber auch sonst geht es mir eigentlich echt gut. Hier wird sich gut um mich gekümmert. Ich bin einfach dankbar so. Also Gott sei Dank ist es nichts Komplizierteres, sag ich mal. Ist alles behandelbar. Und bis jetzt gab es auch noch keine Komplikationen. Da hoffe ich und bete ich auch viel dafür, dass das so bleibt. Dass es einfach der ganze Genesungsprozess und Heilungsprozess einfach funktionieren kann. Genau. Aber auch sonst, also ich bin überwältigt von dem Support, den ich erfahren durfte. Das ist wirklich sehr krass und ich nie so erwartet. Also wie viele Nachrichten ich bekommen habe, ne? Natürlich von Familie und Freunden, die mir auch schon Sachen vorbeigebracht haben und so weiter und so fort, von Teammates, aber auch von Fans und von ganz vielen Leuten so aus Football-Deutschland, sag ich mal, der Football-Community. Das ist richtig, richtig cool und es bringt mir wirklich eine unglaubliche Freude und ich bedanke mich bei jedem, der mir da irgendwie geschrieben hat. Also es freut mich und ich hätte es niemals so erwartet, wirklich. Das ist für mich wirklich sehr überwältigend. Ja, und natürlich auch am Spieltag, da möchte ich mich auch nochmal sehr für bedanken. Für alle Ersthelfer, für das ganze Physio-Team. Natürlich von uns, von Monas, aber auch von den Rebels vor allem da. Von den Ersthelfern, die Sanitäter und alle, die einfach da waren und geholfen haben. Und natürlich auch das ganze medizinische Personal, dass das alles so reibungslos geklappt hat und funktioniert hat, bin ich unglaublich dankbar für. Ich hoffe einfach, dass es jetzt gut weitergeht und dass ich dann bald nach Hause kann. Genau. Und wenn ich am Samstag nicht da sein kann, wünsche ich natürlich viel Erfolg beim Spiel und ich hoffe, es sind viele Leute da, die uns supporten können. Ich werde es auf jeden Fall anschauen und ich hoffe, dass wir dann einen Win holen können, auf jeden Fall.
Naja, also es war ein verdienter Sieg, es war ein schwieriges Spiel, man hat leider wieder erstmal reinkommen müssen, wissen die Spieler auch selber. Ich habe danach nochmal mit Erik Seidel geredet. Sowas dürfen sie sich auf jeden Fall beim kommenden Gegner nie erlauben. Abschließend, was da noch zu sagen. Als allererstes, David, werd schnell wieder fit.
Auf jeden Fall, get well soon.
Ja, bitter, bitter. Also die Saison ist natürlich jetzt durch, aber wir hoffen natürlich, dass wir dich zumindest an der Sideline ab und zu mal sehen können, so gut wie es halt geht.
Ja.
Auch
von mir aus, ich würde auch gerne noch Chapeau an die Rebels sagen. Die haben echt einen starken Kampf geliefert. Ich hätte es nie gedacht, dass das Spiel so schwer werden wird. Weil das war jetzt nie nur Fehler auf unserer Seite, das war halt auch einfach Kampfgeist von den Rebels gewesen.
Ja, kann man ja nochmal kurz sagen, ne? Plus 12 ist es ausgegangen. Du hattest plus 24 getippt. Austin hatte plus 30 getippt. Ich war mit meiner plus 14 mal wieder am nächsten dran. das war sogar sehr, sehr eng, muss ich sagen. Also,
ja.
Du hattest gerade auch schön Fehler angesprochen. Ja, wir haben Fehler gemacht, aber ich glaube, die viel schlimmeren Fehler, das wird Berlin auch sich selber mehr oder minder angreifen, sind natürlich die Strafen. Wenn man da mal reinguckt, ne? Wir haben gerade mal 2 Strafen für 6 Yards kassiert. Wie auch immer das funktioniert, müsste ich jetzt genauer nachschauen. Aber Berlin, 10 Strafen für 92 Yards. Also damit machst du dir viel kaputt. Ne?
Ja, da waren vor allen Dingen viele große Strafen auch dabei. Persönliche Fouls und solche Geschichten, die halt einfach
Pass Interference sein und so Spaß. Ja, ansonsten
Morgus,
wer hat uns
wieder... Wer ist denn da dein MVP von diesem Spiel?
Ja, ich wollte bloß... Also ein was wollte ich noch loswerden. Ne? Ja. Also wer natürlich auf Berliner Seite auch wieder on fire war, war das Duo Kegi Goggin. Ne? Die haben auch wieder 159 Yards und einen Touchdown zusammen gemacht. Also vor allen Dingen eben Bryce Goggin war da wieder der Mann der Stunde. Am Ende hat es zum Glück für Berlin oder zum Glück für uns für Berlin nie gereicht.
Ja, dann haben wir auch von denen zu reden. Erzähl mal,
Unser MVP, mein MVP, komm, bevor du ihn nimmst. Hugo kriegt ihn. Hugo muss es sein, meiner Meinung nach. Unglaublich starke Defense-Spiel. 6 Tackle, Enforced Fumble und auch einfach immer da. Ja, mein MVP Hugo Dürendal.
Ja, wie ich vorhin schon meinte, der spielt ein echt gutes Jahr. Ah, ja, es ist wirklich ein bisschen Qual der Wahl. Ich könnte mit Austin gehen. Der hat uns versprochen, dass er wieder über 100 Yard kommt. Der hat mir aber auch 3 Touchdowns versprochen, hat nur 2 gemacht.
Und Frechheit. Eigentlich auch einen Kick-Return-Touchdown.
Ja, habe ich auch danach nach dem Spiel mich beschwert bei ihm. Yassan hat, finde ich, ein schönes Spiel gemacht. Mit einem Touchdown auch wieder sich belohnt. Ich gehe mit Chris Lipsey. Ja, denn der hat viele Punt-Returns bekommen und Kick-Returns, da die Gegner Angst, glaube ich, vor Austin haben. Und der Ball ging immer in seine Richtung. Und er hat für insgesamt, ich glaube, 5 Returns hat er da gehabt und ist da auf 102 Yard gekommen.
Und auch in der Defense war er immer guter Dinge, also immer gut dabei.
Genau. Passend heute zu unserem Gast, nehme ich die Special-Team-Leistung, hebe ich da gern hervor von Chris Lipsey.
Ja, genau, weil da kommen wir nämlich auch, das ist eine schöne Überleitung, die du gerade geschlagen hast. Wir wollen ja heute mal mit unserem Special-Teams-Koordinator Eric Keil bisschen.
Genau, heute haben wir mal ein Interview mit einem englischsprachigen Menschen, aber nie wir müssen uns Mühe geben, Englisch zu sprechen, sondern er gibt sich Mühe, Deutsch zu sprechen.
Das finde ich sehr vorteilhaft. Ich finde das schön, dass wir heute beim Deutschen bleiben können. Es wird auch wieder englische Interviews geben, aber heute bleibt man beim Deutschen. Ja, also, wie schon angeteasert, Coach Keil ist heute bei uns zu Gast und ja, gehen wir da mal rüber.
Ja, und da sind wir nun mit unserem Special Teams Koordinator, Eric Keil. Hallo, grüß dich.
Hallo, Grüße.
Schön, dass du da bist. Freut uns, dass du hier bist.
Ah ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, wir wollen heute mal ein bisschen mit dir über unsere Special Teams Unit sprechen und ja, was man da halt so braucht, was die so macht auf dem Feld und ja, das Ganze drumherum halt. Bevor wir aber genauer tiefer reingehen in die Special Teams, wollen wir natürlich auch von dir erstmal ein bisschen was wissen. Seit wann bist denn du dabei? Wie bist denn zu den Monarchs gekommen und überhaupt zu deiner Football-Laufbahn? Stell dich doch einfach selber mal vor.
Alles klar. Ja, ich bin Eric Keil. Ich komme aus Schaumburg, Illinois, in der Nähe von Chicago. Ich bin 39 Jahre alt. Ich habe selber 10 Jahre Football gespielt als Offensive Liner. 4 Jahre Highschool, 4 Jahre College, 2 Jahre in den Indoor Football in Amerika. Und während meiner Indoor Football Zeit habe ich angefangen mit Coachen. Und habe ich dann 4 Jahre in meine Uni so angefangen mit Coachen und dann nach den 4 Jahren Coachen, dann bin ich ein bisschen um die Welt gereist und hatte ich Europlayers gefunden, diese Forum hier für alle die Vereine in Europa, in Südamerika und alles und habe ich meine Profil als Coach da drauf eingefügt oder hingefügt. Und ja, dann hatte ich ein Interview mit dem damaligen Head Coach John Leighton und dann auch mit Robert, Coach Kruse. Und die haben gedacht, dass das passt. Und in 2016 habe ich hier angefangen als O-Line-Coach und Special-Teams-Koordinator. Und ja, ich bin seit 2016 im Verein.
Okay. Und du machst aber nicht nur die GFL-Mannschaft, oder? Du coachst auch noch die M2, richtig?
Richtig, ich bin seit eigentlich dem Corona-Jahr, ich bin Head Coach von der zweiten Mannschaft. Ich war auch von Anfang an, 2017 haben wir mit der zweiten Mannschaft angefangen, hatten wir ein Probetraining mit über 100 Leuten und hat Jörg gesagt, ja, können wir eigentlich eine zweite Mannschaft hier gründen. Und dann von den 100 kamen 70 dann wieder und haben wir gedacht, ja, können wir wirklich. Und zusammen mit Coach Schmidt, der war Defensive Coordinator, und Coach Frank Becker, der war Head Coach damals, und ich, wir haben quasi das irgendwie gestartet. Und ich bin genau seit 2020 der Head Coach und ich habe alles gemacht. Special Teams Coordinator, Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, habe ich gefühlt alles in die zweite Mannschaft gemacht.
Was mich jetzt interessiert, du stehst ja auch im Stadionheft auch noch zusätzlich eben als O-Line-Coach drin. Ist das noch der Fall? Oder wie verhält sich das jetzt? Weil unser Head Coach Paul Alexander, der ist ja quasi auch sehr O-Line-affin. Er war ja hier wegen dieser O-Line-Klinik.
Richtig.
Arbeitet ihr da jetzt zusammen oder ist das nach wie vor dein Metier?
Ja. Naja, wir arbeiten viel zusammen. Ja. Er ist eine unheimliche, hier geile Quelle von Informationen und Hilfe. Der hat so viel Erfahrung. Ich lerne von ihm fast jeden Tag was Neues, irgendwas Interessantes hier. Also, ob die dann hier Geschichten sind oder Techniken und einfach viel. Wir arbeiten, wie gesagt, fast jeden Tag zusammen und von den Trainingseinheiten, ich leite so vielleicht 80% die Drills und sowas und was wir üben. Und Coach dann Paul leitet dann die anderen 20% von die O-Line. Weil der ist Head Coach und der ist nicht nur mit die O-Line beschäftigt, der ist eigentlich überall beim Training. Mal mit den Running Backs, mal mit den D-Line, mal O-Line. Der ist beteiligt, ist eigentlich überall.
Okay, das ja, na klar, für einen Headcoach, der muss sich ja alles mal angucken, damit er dann am Spieltag auch perfekt vorbereitet ist. Du hast ja gerade schon so die ganzen Positionen auch ein bisschen aufgezählt. Von den verschiedenen Positionen findet man ja auch einige bei dir bei den Special Teams wieder. Also ich habe immer so das Gefühl, Leute, die gut mit dem Ball umgehen können, dürfen auch zu dir kommen, also die gut fangen können. Oder wie wählst du eigentlich die Spieler aus, wer ins Special Team darf oder manchmal auch muss?
Ja, gute Frage. Nee, eigentlich müssen fast alle unsere Defensive-Leute, Defensive-Spieler zu uns kommen, weil viel ist mit in Special Teams mit Tackling verbunden. Mhm. Und damit da suchen wir fast meistens vielleicht 70% der Spieler kommen von Defense. Aber da wir nicht nur Defense, sondern wir haben eine ganze Mannschaft, wir suchen auch Leute, die dann gerne blocken wollen oder gerne ins Kontakt reingehen wollen. Und ja, durch verschiedene Drills in unsere Trainingslager im Preseason, wir gucken, wer dann wirklich am besten kann. Wer schnell ist, wir machen diese 40-Yard-Dash, damit die dann, oder wir können dann aussortieren, okay, wenn der eine läuft eine 5,6 auf 40 Yards, muss ich ihm nicht in Kickoff so einsetzen. Und damit können wir ein bisschen so aussortieren. Oder wenn wir sagen, okay, der hatte einen guten Eindruck beim Tackling Drills, dann würden wir sagen, okay, obwohl der vielleicht ein Receiver ist, kann der auch uns bei Special Teams helfen.
Ja, das sieht man ja. Also bei uns sind ja die hauptsächlichen Returner eben mit Austin Mitchell, ein Wide Receiver, und mit Chris Lipsey, ein Defense Back. Das sind ja, also gut, beide müssen sie irgendwo mal einen Ball fangen können, der eine ein bisschen mehr vielleicht als der andere. Aber ja, da ist natürlich auch eben, dass man den Ball auch sicher bewahren kann und nicht nur eben schnell und kräftig ist.
Ja, nee, den Returner-Geschichte, die Leute, die dann hauptsächlich Returner machen, das ist eigentlich, wo ich die Leute frage, bevor es losgeht, ob die dann schon Erfahrung haben. Weil es dauert wirklich lange, bis man so in einer GFL Spiel das machen kann, wenn die dann wenig Erfahrung haben. Das heißt, die meisten, die dann bei uns Returner spielen, haben schon vorher, ob das in ihrem ehemaligen Vereine, im College Erfahrung, die haben das schon mal gemacht. Weil es ist eine, ich habe das nie gemacht, aber ich stelle mir vor, das ist ein komisches Gefühl, dass wenn so 11 gegnerische Leute so rumrennen und ich muss nur auf den Ball konzentrieren, bis das da runterkommt. Es ist nicht so einfach, ohne wirklich Erfahrung vorher zu haben.
Ja, sonst als Receiver, da kommen vielleicht zwei Gegner auf einen zugelaufen und man rennt vor Leuten weg und da kommen halt einfach alle Gegner auf dich zu.
Richtig.
Das ist schon was anderes. Da braucht man noch viel mehr Überblick. Das ist dann nicht nur das gute Laufen und irgendwie wendig sein, sondern du musst halt auch sehen.
Und auch ein Gefühl. So, wo könnte dann von welchem Winkel können die überhaupt dann kommen? Das ist auch eine Gefühlssache. Wenn der Ball so gekickt würde und landet quasi, sag ich mal, auf den Numbers, ja, was ist wahrscheinlich, welche Lanes, welche Wege nehmen die dann so runter? Und es braucht dann Erfahrung halt, einfach Raps, sagt man.
Ja. Wie ist es dann eigentlich, das Return-Team? Ist das das gleiche wie das Kicking-Team? Also wenn jetzt wir haben den Kickoff, stehen da die gleichen Leute auf dem Platz, wie wenn wir den Kickoff empfangen? Oder gibt es da auch nochmal Unterschiede?
Es gibt auch Unterschiede. Ich würde sagen, wenn ich meinen Depth-Chart angucke, vielleicht 4 bis 6 Leute sind in beide Teams. Aber verschiedene Positionen brauchen verschiedene Skills, sag ich mal. Beim Blocken ist das ein bisschen anders als runterrennen und einfach dann tackeln. Es ist ist ein bisschen anders. Und die Returners, zum Beispiel Austin, steht nicht auf meine Kickoff-Coverage-Team, weil ich hoffe, dass wir eigentlich 11 andere Leute, die dann besser tackeln können als ihm.
Ja, na klar. Ja.
Guter Stichpunkt. Ist es vielleicht etwas gefährlich, unseren oder den Liga Nummer 1 Wide Receiver im Special Team spielen zu lassen, so in puncto Verletzungen? Da sind ja auch die Kollisionen manchmal ein bisschen härter vielleicht bei so einem Return. Ist das, ja, macht man das einfach, weil er da der Beste drin ist, oder ist, ja?
Ja, es ist so, unser Gedanke sind, er ist für uns ein Spieler, der, und für die ganze Liga eigentlich, der eine Gefahr ist, wenn der den Ball in seine Hände hat. Und wenn wir das öfters in seine Hände kriegen können und einfach viel Platz geben können, wo er Plays machen kann, das ist für uns eine gute Sache, weil er hat schon diese Erfahrung, was ich vorher gesagt habe, wo man nicht vielleicht komplett weggeballert wird, wo man sagt, okay, das hätte man vermeiden können, aber der hat schon viele Jahre Football gespielt und er weiß meistens, okay, jetzt kommt ein Hit oder jetzt kann er dann sich selber schützen, meistens. Und ja, das ist einfach viel, das Risiko auf eine Verletzung ist, sehen wir als gering im Vergleich mit den Benefit.
Mit den Vorzügen, also
Vorteil, wenn er einfach den Ball im Freien hat.
Ja, es ist halt auch natürlich super verständlich, denn ich weiß nicht, viele so Casual-Fans unterschätzen auch die Wichtigkeit der Special-Teams. Ich meine, das ist halt ungemein wichtig. Das macht halt einen Riesenunterschied, ob du deinen Drive an der 25-Yard-Linie startest oder an der 50-Yard. Ne? Da hat man quasi schon 2,5 First Downs geschenkt bekommen.
Richtig. Ja, und in unserer Liga, in der GFL, ist es auch aus meiner Sicht etwas unterschätzt, weil ich glaube, dass ich der einzige Special Teams zur Vollzeit Special Teams Koordinator bin. Die anderen Mannschaften aus zeitlichen Gründen, aus Trainingsbedingungen, die haben eigentlich, die trainieren, was ich dann gehört habe, die trainieren nicht so viel Special Teams. Und wir merken das fast jedes Jahr, dass wir eigentlich besser trainiert sind. Wir kreieren bessere so Big Plays, Blocked Kicks und so weiter, weil wir viel mehr Zeit und Energie da rein investieren.
Mhm. Ja. Das ist auch ein guter Punkt. Könnte das auch damit zu tun haben, dass man dieses Jahr, habe ich zumindest persönlich das Gefühl, dass man vermehrt Two-Point-Conversions sieht. Also gerade da kommen die Gegner Potsdam, die spielen fast nur Two-Points, habe ich so das Gefühl. Ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, wie viel PATs die gemacht haben. Aber ja, wir haben ja da auch im Hinspiel dann irgendwann auf Two-Points umgestellt. Ist das jetzt der neue Way to go in der GFL oder ist das jetzt einfach, ja, weil eben Special Teams nie so angesagt sind?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei Potsdam, es liegt eher daran, dass die den ihre Gegner zwingen wollen, immer versuchen, so nachzuholen, so Catch-up sozusagen. Dass die sagen, okay, wir gehen jetzt mal für 2, Das heißt, es wird nicht nur 7, sondern 8 Punkte, weil die sind sehr erfolgreich mit ihren Two-Point-Geschichten. Und das so baut oder übt so ein bisschen Druck auf den Gegner, um zu sagen, einfach in Punkten rennen mitzumachen. Und dann ihre Defense ist dann auch zusammengestellt in diese Rennen, einfach dann ihre Coverage, die spielen hier Soft Coverage und die wollen einfach Pass Rush mit den ihren 4 D-Liner. Und das ist alles ein gesamtes Paket. Wenn man so an den eine Punkt, so wegen Two-Point-Conversions, ist es eigentlich ein ganzes Team-Konzept. Die sagen, die gehen so, die kriegen den Lead und die sagen, okay, jetzt gehen wir für 2, muss den Gegner versuchen, das auch irgendwie nachzuholen oder aufzuholen. Und und wenn das nicht reicht und es geht nochmal für 2, das ist gleich 16 Punkte, ist es dann immer mehr Druck und immer mehr Druck. Und ja, es ist dann ihr Konzept. Und wenn wir in den Hinspiel in Potsdam das auch gemacht haben, ich glaube, wir haben so zweimal für 2 sind wir gegangen, weil das war den Punktevergleich. Weil wir haben so immer so ein Chart, das sagt, okay, jetzt mit dem Punkteabstand, 14 Punkte ist und wir scoren. Was sollen wir als Coaches entscheiden? Für 2 oder für 1? Und damit ist es einfach leichter zu rechnen, okay, was würde uns in dieser Situation besser passen? Würde es für 2 oder für 1 so mehr Sinn machen? Und ja, wenn jemand immer für 2 geht, genau wieder gesagt, was ich vorhin gesagt habe, es übt diese Druck auf den Gegner.
Ja, man zwingt den Gegner quasi mitzumachen und vielleicht ist der Gegner nicht so trainiert eben in diesem Punkt, weil du sagtest ja, dass das in Potsdam dann vielleicht so ein ganzes Konstrukt ist, was die da aufgebaut haben. Mhm. Kann ein Vorteil darstellen, ja, stimmt.
Ja, da denke ich aber mal, da sind wir dieses Jahr vielleicht eher gefeit davor, weil wir haben uns ja auch durchaus zur Verwunderung von manchen auf einer sehr eigenartigen Position einen Import zugelegt, nämlich mit Dylan Mockedem. Haben wir ja, ich glaube, ich wüsste zumindest nicht, wann ich es schon mal woanders gesehen habe, dass ein amerikanischer Kicker da war, auch bei einem anderen Team. Wie kam es zu der Entscheidung, dass man sich genau auf der Position einen A-Spot nimmt?
Durch Training. Wir hatten eigentlich letztes Jahr unsere Kicker Sebastian Naas hatte eine Stelle in die Bundeswehr gekriegt und er hatte uns ich kann nicht genau erinnern, aber hat uns im Winter quasi abgesagt wegen Bundeswehr und so Arbeit. Und dann haben wir letztes Jahr Jonas Georgi, der zu uns gekommen ist, als quasi als Rookie, als bei einem Probetraining ist er zu uns gekommen.
Über das Kicker-Tryout oder?
Über das Kicker-Tryout letztes Jahr. Und der hat dann mitgemacht. Aber da hat dann leider letztes Jahr ein paar etwas schwere Verletzungen und er konnte dann Wochen und Monate lang nicht kicken. Das heißt, für ihn war dieses Jahr quasi wie seine erstes richtige Jahr.
Ja.
Und was wir in Camp und in so Preseason Games gesehen haben, haben wir festgestellt, aus unserer Sicht, das würde uns auf die ganze Saison nicht reichen. Und alle die anderen Kickers im Team haben mir gesagt, nee, das reicht uns nicht, auf beide Kicker und Punter. Und ja, dann haben wir so rumgeguckt auf die europäische Markt und auch bei den Amis. Und ja, haben wir einen passenden dann Kicker gefunden und wir haben so das vereinbart und haben gesagt, okay, ja, wir holen eine, das ist eine sehr wichtige Position und wenn wir jemand hier, der sehr sicher mit Field Goals kicken kann und sehr sicher mit Punten kann, wollen wir diese Position hier mit einem Import sozusagen hier füllen. Und unsere Hoffnung war, dass er durch dieses Jahr dass er auch unsere etwas jüngere, unerfahrene Spieler auch etwas lehren könnte. Dass er so richtige Technik geben könnte und dass er die verschiedenen Drills und andere Sachen so beibringen könnte, dass das hoffentlich dann in Zukunft, dass wir eine deutsche, eigentlich eine Local in diese Position hinstellen können.
Ja, und ist ein guter Ansatz, Local Kicker mit dem, ja, wie sagt man, mit dem Abgang von den Leipzig Kings in der ELF, da hat ja unser ehemaliger Local Kicker Florian Finke gespielt. Wart ihr da irgendwie in Kontakt und habt ihr da mal angefragt, ob er nie Bock hat, wieder zurückzukommen? Oder kannst du da was dazu sagen?
Ja, wir waren in Gespräch. Mhm. Aber irgendwie waren wir etwas zu spät dran, weil der hatte dann schon den Kontakt von den Berlin Thunder und den Vertrag gleich von den Berlin Thunder gekriegt.
Ja.
Aber wir haben gedacht, so vielleicht wäre das noch was. Aber da Dylan noch da ist und eigentlich fit ist, ja, ich war nur eine so, wir haben gefragt, vielleicht, aber es war irgendwie war eine Gedanke, ja, aber da er dann uns abgesagt hat, haben wir gesagt, okay, ja, haben wir Dylan, wir freuen uns auf Dylan und das.
Aber ist es denn für die Zukunft eine Option? Also ich weiß ja, Flori, ich weiß nicht, ob er es öffentlich gesagt hat, aber zumindest war mal, ich glaube in einem Gespräch oder so, irgendwie ist mir mal zu Ohren gekommen, er hätte schon Interesse, nochmal für Dresden zu spielen. Sind denn Chancen gegeben, dass man Flori nochmal in Dresden sieht?
Gute Frage. Ich habe mit ihm nach der Saison letztes Jahr, wenn hier Sebastian uns abgesagt hat, gefragt, ob der dann nochmal zu uns. Ich habe ihn im Winter gefragt, ob der zu uns kommen wollte. Und der hatte auch gesagt, nee, der freut sich in Leipzig. Und ich glaube, seine Profileben als Profispieler gefällt ihm. Aber kann sein. Wir würden uns freuen, wenn er nochmal zu uns kommt.
Ja, es gibt definitiv auch eine große Fangemeinde, die sich da sehr freuen würde, mich eingeschlossen. Ja. Jetzt muss ich nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Die Frage konnte ich vor uns nicht loswerden. Erik hatte ja das Verletzungsrisiko in den Return-Teams angesprochen. Mhm. Wir haben es ja nur ärgerlicherweise gegen die Rebels erleben müssen, dass es eben dummerweise wieder passiert ist, dass wir eine schwere Verletzung davongetragen haben, einer unserer Spieler. Die ELF geht das ganze Thema Returns und Kicking ja mit einer komplett anderen Aufstellung an. Inwieweit bist du darüber im Bilde, bevor ich meine Frage ausführe?
Nur grob.
Nur grob, ich weiß, gut. Ja. Dann formuliere ich meine Frage etwas anders. In Bezug auf dieses Gebilde der ELF müssen wir jetzt nicht unbedingt eingehen, wieso, weshalb, warum. Aber würdest du dir wünschen, dass man das Return-Game und das Kick-Off-Game irgendwie anders baut, damit eben solche schweren Verletzungen umschifft werden können, also umgangen werden können? Oder sagst du, nee, es soll ja auch
meinst
ein bisschen spannend.
Meinst du Regeländerungen oder sowas?
Genau, Regeländerungen irgendwie, dass man halt eben solche schweren Verletzungen irgendwie vermeiden kann. Oder sagst du, nee, weil davon lebt ja auch die Spannung, dass man eben mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf dem Platz sieht.
Naja, dieses Onside-Kick, was eigentlich nicht gewollt war, aber am Ende.
Ach, das war nicht mal Absicht.
Nee.
Okay. Nee. Okay, weil er hat ihn ja so brutal angeschossen, den Gegner, der stand wahrscheinlich einfach im Weg.
Ja, genau. Aber den Art von Onside-Kicks irgendwie sind nicht da. Oder diese Surprise, irgendwelche Überraschungen, wo man kurz kickt oder in die Lücken, wie die Return-Teams sich hinstellen. Manchmal gibt es dann eine ganz große Lücke, wo man einfach den Ball da rein platzieren kann. Aber die gibt es nicht mehr. Es ist nur tief kicken und irgendwelche Return so zusammen zu basteln. ich finde, den Taktik verliert man ein bisschen an den Taktik. Ja, es gibt Verletzungsrisiko, aber ich glaube, dass wenn ich die Entscheidung hätte, oder, dann ich würde das nicht ändern.
Oh, klar, verständlich.
Auf diese Art und Weise. Weil, wie gesagt, diese Taktik und diese verschiedenen Kickenarten, es gibt nur Tiefkicken bei dieser Art.
Das,
soweit ich weiß. Und es gibt keine Touchbacks. Oder gibt es ja, Touchbacks, aber die sind ganz bestraft. Wenn man in den Endzone kickt, ist das bestraft, dass die dann. Weil ich finde, diese Abwechslung, mal tief kicken, mal kurz kicken in die Lücke hier, tief links und es gibt dann ja weniger, aus meiner Sicht, weniger Taktik bei diesen Kickoffs.
Ja, das ist vollkommen richtig, genau. Es gibt noch eine andere Regelung in der ELF für.
Die stehen näher aneinander, habe ich gerade rausgefunden. Genau. Die stehen 5 Yard näher zusammen. Ja. Dass quasi nicht so viel Speed aufeinander trifft wahrscheinlich.
Richtig, und die Line darf sich erst bewegen, wenn der Returner den Ball gefangen hat. Also der Einzige, der mit Schwung kommt, ist der Returner. Die anderen Spieler stehen alle relativ starr wie normal an der, Line of Scrimmage gegenüber. Mhm. Ja, und für einen Onside-Kick haben sie auch nochmal eine extra Regel. Das spielen sie irgendwie ganz komisch. Also dann, ja, wie du es schon sagst, das ist der Überraschungsmoment ist jetzt nicht so gegeben wie eben jetzt am Wochenende, wenn da einfach mal ein Gegner anschießt aus 10 Yards Entfernung. Ja.
Ja.
Genau. Ja, eine Frage haben wir noch, die fällt zwar jetzt komplett aus dem Kontext, aber das ist so auch sowas, was mich persönlich schon immer interessiert hat. Wenn bei einem Punt der Returner, woher weiß der, wie tief der sich wegstellen muss vom Kicker oder vom Punter in dem Fall ja? Weil manchmal steht gerade Austin oder Chris halt eben relativ nahe dran oder dann sieht man, okay, der geht schon relativ tief weit ins eigene Feld. Ist das einfach Video-Study oder ist das...
Ja, ganz genau. Was ich dann immer, ich mache so ein Tracking, ich mache immer beim Film gucken, wie weit kickt er, bevor das Ding im Boden berührt. So, bevor es bounced oder bevor es gefangen wird. Und ich gucke vom Line of Scrimmage und so ganz grob diese Streuung, so welche... Und so, ob das immer geradeaus ist oder ob das Richtung Boundary oder Middle of Field oder immer links, immer rechts. Wir gucken eigentlich, oder ich gucke eigentlich 3 bis 4 Spiele an, manchmal mehr, wenn ich dann nicht zufrieden bin mit dem Scouting Report, um zu gucken, ja, was ist ein Durchschnittswert, wie weit ist die tiefste Kick, was die dann haben. Oder was machen die, wenn die dann im Plus-Territory sind, wenn die Ball auf die 40 ist, ob das dann immer auf die 10-Yard-Line kommt oder das geht immer ins Aus oder solche verschiedene Situationen, wo man sagt, okay, durch ein Film-Study kann man sagen, ja, dein Durchschnittswert ist bei 38. Aber da seine tiefste Punt bei 55 ist, dann stellen wir unsere Returner diese Woche auf 43, zum Beispiel. Aber durch diese verschiedenen Werte, dann komme ich auf eine Idee und sagen, dass und das durch ein Hangtime. Wenn man sagt, okay, das ist immer 35 Yards, aber 5 Sekunden in die Luft, das ist eigentlich relativ egal, weil kommt die Coverage-Team sowieso und kriegen wir keine Return.
Ja, na klar, und das ist, also, und wahrscheinlich am Ende kommt auch noch relativ viel Erfahrung dazu. Also, die Erfahrung, was du ja am Anfang ansprachst, ist, dass eben der jeweilige Returner auch einfach schon mal ein paar Mal gemacht haben muss.
Ja.
Mir ist ja aufgefallen, dass die Rebels haben das im letzten Spiel gut gemacht. Die haben auf jeden Fall immer Austin vermieden und dann zu Chris gekickt. Oder? Habe ich mich da.
Das war Kickoff.
Beim Kickoff oder so. Aber gut, Chris hat ja dann einfach den Ball rübergechippt. Also das ist, Austin kriegt den Ball halt trotzdem. Ja. Das ist ja auch, also man hat es ja auch gesehen, ich glaube, Chris hat für 102 Yards oder so Returns gelaufen. Also das ist ja auch schon, er ist ja quasi immer übers ganze Feld gekommen.
Das ist ja schon mal sehr viel. Ja, das hat er gut gemacht am Wochenende.
Ja. Kann man nur hoffen, dass das gegen Potsdam jetzt genauso läuft. Austin hat es uns ja im Interview gesagt, er hat dir ja auch einen Kick-off-Return-Touchdown versprochen. Ach so? Wird langsam Zeit. Ach, du weißt es gar nicht.
Nee, das habe ich nicht so das ganze Interview gehört.
Ach so. Ne, weil er sagte, er hat es dir versprochen und es wird jetzt langsam Zeit. Dass er wollte es noch in der Saison machen. Also gut, die Playoffs hat er vielleicht auch noch, aber wäre natürlich jetzt nett anzusehen, wenn wir gegen Potsdam genau so eröffnen würden.
Das wäre sehr nett, ja.
Aber Markus, wir sind heute Meister der Überleitung, weil du Potsdam ansprichst. Können wir doch zu deinem geliebten Tippspiel rübergehen. Ach,
ja, dann gehen wir nach Potsdam, genau. Wir sind ja auch rum mit unseren Fragen und es wird dann auch langsam Zeit für Feierabend heute hier für uns alle. Ja, Erik, wir haben immer ein schönes Tippspiel, ähnlich wie es die Monarchs machen. Eben mit Plus und Minus tippen wir unser Ergebnis. Wir machen es nie zu kompliziert. Und damit du einen Eindruck gewinnen kannst, darfst du dich in unsere goldene Mitte setzen. Soll ich wieder anfangen oder möchtest du heute, Erik?
Fange ich an.
Ja.
Genau, du hast ja gesagt, den Gast nehmen wir wieder in die Mitte. Wir haben im Hinspiel mit 14 Punkten gewonnen, richtig?
Korrekt.
Genau. Ja, Potsdam haben jetzt auf jeden Fall auch nochmal ordentlich zugelegt. Die haben eine super starke Offense. Aber wir haben ja gehört, dass wir vorbereitet sind für die Two-Point-Conversions. Oder Erik ist vorbereitet. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes und knappes Spiel. Ich gehe mal mit plus 10.
Plus 10?
Plus 10 für uns natürlich.
Das möchte ja sein, sonst wärst du ja rausgeflogen.
Jawohl.
So, Erik, dann du in unserer goldenen Mitte.
Wir sagen, wir haben wegen dem Punktevergleich beim Hinspiel, ich würde sagen, plus 1 reicht. Ich würde sagen, plus 1.
Plus 1? Ui, also ich mag ja spannende Spiele, aber das macht mein Nervenkostüm nie mit. Können wir das lassen, bitte? Also, ich weiß gar nicht, wann wir mal ein Plus 1.
Wir geben unser Bestes, aber wie ihr gesagt habt, die sind gut, die haben ordentlich zugelegt und einfaches Ziel gereicht.
Ja, ich muss sagen, ich bin da auch bei Coach Kyle, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nie, dass es wie im Hinspiel mit 2 Scores Unterschied ausgehen wird. Es wird eine enge Kiste und aber ein Field Goal Unterschied wird sein und das Field Goal wird diesmal von unserem hauptamtlichen Kicker, nämlich Dylan, erzielt und nie wie angeblich gegen Kiel von Erik Hauschild. Hat er dich drauf angesprochen?
Nee, aber das haben sie auch in der Statistik gesehen.
Ich fand das sehr witzig, wo ich das so, Erik, ich habe ihm gleich mal geschrieben und dachte mir so, Mensch, du neue Talente entdeckt. Und er so, ja, ich rede mal mit Coach Kyle, mal gucken. Ja, also wäre auch sicherlich schön anzusehen, wenn man bei einem Spiel Erik Hauschild als Kicker anläuft. Ich würde es mir einfach mal wünschen, wie es ausschaut. Ich weiß nicht, wie Erik dazu steht, müsste man ihn mal fragen, ob er tatsächlich Bock hat, mal zu kicken.
Na gut. Ich werde morgen beim Training mal fragen.
Genau, ja. Kommt einfach ins nächste Tryout mit.
Oder das.
Gut, aber schließen wir das. Lassen wir den armen Erik jetzt mal in Ruhe.
Die Eriks lassen den Erik bitte in Ruhe.
Das ist verrückt. Coach Erik, wir danken dir recht herzlich für deine Zeit. Und ja, wir sehen uns dann am Samstag zum Spieltag und hoffen aufs Beste.
Ja, alles klar, vielen Dank. Und ja, sehen uns am Sonntag, Samstag meine ich.
Genau. Dann danke, dass du da warst. Mach's gut.
Okay, danke. Ciao.
Ja, wunderbar. Da machen wir doch mal direkt weiter. Und ihr habt es ja vielleicht schon gelesen. Wir haben auch mal wieder ein Gewinnspiel. Zeit Wortes. Und zwar dürfen wir euch was ganz Besonderes verlosen. Da müssen wir euch nämlich erstmal was zu erzählen, was es dieses Jahr neu gibt. Erik, was gibt's denn dieses Jahr neu?
Es gibt Sammelkarten, Spielersammelkarten quasi.
Genau, kein Panini-Album, sondern ein Saxo-Print-Album sozusagen.
Genau, also im Prinzip sind das ja dann, ja, kann man sagen, Autogrammkarten, ne? Die gibt es von jedem Spieler. Saxo-Print stellt die zur Verfügung oder stellt sie her auf jeden Fall.
Richtig, die sind als Sponsor wieder eingestiegen, ihr habt es ja gelesen bei den Monarchs und in dem Zusammenhang gibt es eben diese Karten.
Genau, und Ziel der Nummer ist natürlich, ihr könnt die euch besorgen und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch halt natürlich von den Spielern das unterschreiben lassen.
Richtig, sucht euren Lieblingsspieler raus, fragt ihn einfach, wenn er euch über den Weg läuft, vielleicht nicht gerade Freitagabend im Kaufland, aber auf dem Feld, am Spielfeldrand, bei den Trainings, wie auch immer, geht zu dem Spieler hin, fragt die und die sind da sicherlich auch gerne bereit, euch die Karten zu geben, dafür haben sie ja bekommen.
Apropos Karten bekommen, jetzt gibt es eben dieses jenige, welche Gewinnspiel, was du schon ansprachst. ihr könnt oder einer von euch kann einen ganzen Satz von den Autogrammkarten gewinnen bei uns.
Allerdings ohne Unterschrift, ne? Die müsst ihr euch dann schon noch selber holen.
Genau, und Markus, jetzt erzähl uns mal, wie man da rankommt.
Ja, indem ihr mich fragt. Ich habe die nämlich, nee, ich habe die leider auch nie, weil ich darf ja auch bei dem Gewinnspiel wieder nie mitmachen. Ich will diesen Stapel haben, ich will nie selber sammeln. Ja, zurück zum Thema. Was müsst ihr dafür machen? Ihr habt den Post bei den Monarchs gesehen von Saxoprint, wo das eben alles vorgestellt wurde. Dort runter kommentiert ihr bei Insta oder bei Facebook bitte euren Lieblingsspieler. Markiert ihn, macht Herzchen, was auch immer ihr da möchtet. Und wir losen dann einen oder eine Gewinnerin aus. Und zwar habt ihr dafür Zeit bis zum 7., bis zum 6.9., weil am 7.9. wird dann in der Podcast-Folge vor Paderborn bekannt gegeben, wer diesen ganzen Stapel sein eigen nennen darf.
Der Gewinner bekommt die dann überreicht zum letzten Heimspiel gegen Paderborn am 9.9. bei uns auf der Bernie.
Richtig, also hört den Podcast und seid zum letzten Heimspiel da. Es wird hoffentlich nie bloß für einen dann was zu feiern geben oder für eine Gewinnerin, Gewinner, wie auch immer, sondern es wird für uns alle was zu feiern geben. Die Nordmeisterschaft wäre natürlich schön.
So nämlich.
Ja, in diesem Sinne, also, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Kommentiert unter dem Post von den Monarchs, wo es um die Autogrammkarten geht und dann seid ihr am Lostopf.
Gut.
Schauen wir doch mal, was uns jetzt am kommenden Wochenende erwartet.
Ja, der Banger. Da kommt das Spitzenspiel.
Definitiv. Und wahrscheinlich wird uns da zumindest auf Potsdamer Seite nie viel Special Teams erwarten, weil irgendwie haben die keinen Bock auf Special Teams, zumindest was die PATs angeht. Die machen immer nur Two-Point. Und die machen eine Two-Point. Habe ich schon gesagt, dass die eine Two-Point machen? Das ist total wild. Also
das war ja auch in dem Spiel. Also, okay, wir überschlagen uns, Markus. Wir fahren nochmal zurück. Wir spielen am 26.08. 15 Uhr auf der Bernie. Das Rückspiel gegen die Potsdam Royals.
Ja, und ich hoffe, ich bete darum, dass jeder mindestens einen mitbringt, damit es ordentlich laut wird, weil das können wir definitiv gebrauchen.
Genau, das ist wichtig. Wir sind in der Tabelle punktgleich mit Potsdam. Wir haben das Hinspiel gewonnen in Potsdam 45-59. Das heißt, plus 14 war da unser Sieg, weil ich glaube, dass bei punktgleich in der Tabelle, dass dann der direkte ist dann jetzt der direkte Vergleich, wenn jetzt Potsdam gewinnen würde und wir 1-1 stehen. Geht es dann um das Punkteverhältnis untereinander oder das in der Tabelle, die Scores? Das weiß ich nämlich nie genau. Und ich habe das versucht zu googeln, ich bin irgendwie nie so fündig geworden.
Also meiner Meinung nach zählt dann der direkte Vergleich aus Punkten. Also wer in welchem Spiel mehr gemacht hat. Ne?
Es würde zumindest für mich Sinn ergeben.
Wir haben plus 14 gewonnen. Wenn wir jetzt mit minus 13 verlieren, hätten wir immer noch den direkten Vergleich gewonnen. Aber dazu muss Potsdam erstmal eine zweite Niederlage kassieren. Ja, das wäre ja dann das nächste Problem. Wir haben ja dann zwei Niederlagen und Potsdam weiterhin eine. Also solange Potsdam keine zweite Niederlage kassiert, können wir nichts machen.
Eigentlich brauchen wir darüber nie reden. Wir müssen einfach das Spiel gewinnen.
Ganz easy.
Und dann bleiben wir vor Potsdam und dann ist das eigentlich alles safe.
Soweit so einfach. Potsdam wird da sicherlich was dagegen haben.
Die sind bockstark aus der Sommerpause zurückgekommen, ne? Und die sind allgemein das Jahr bockstark. Die führen die Tabelle an mit Scores, also mit erzielten Punkten. Wir haben ein bisschen bessere Defensive-Dingenskirchen. Also, Stats. Wir haben weniger Punkte reingekriegt. Jetzt mach ich's mal auf hier.
Mach's mal auf, guck mal rein.
So, genau. Die Potsdam Royals haben 444 Punkte erzielt und wir 369. Das ist schon ein großer Unterschied, falls das nochmal wichtig werden sollte. Aber wie gesagt, solange wir gewinnen, ist das alles Bockwurst.
Richtig. Du hast ja gerade schon angeteasert, wenn man mal sich ein bisschen die Overall-Statistiken anguckt, da ist Potsdam gefühlt bei fast jeder großen, wichtigen Statistik Erster. Ne? Die sind Erster im Scoring, Erster bei Points per Game, Erster bei Rush-Yards, Erster bei Rush-Touchdowns, Erster bei Yards per Game, also generell die Yards, die erzielen. Wir sind zwar bei vielen Zweiter, aber bei manchen halt auch irgendwie so Elfter, gerade bei den Rush-Yards, ist Potsdam fast 1000 Yards vor uns. Also das ist, 900 Yards, um es genau zu nehmen, das ist krank. Dafür hat Potsdam aber auch ein Problem mit Strafen. Ne? Wir haben es ja gerade schon vor uns bei Berlin angesprochen. Potsdam ist das zweitschlechteste Team nach Strafen. Ja. Kassier haben insgesamt 75 Strafen für 642 Yards kassiert. Da haben wir zwar, was die Anzahl angeht, auch, naja, 43. Oh,
das liebe aber, ich dieses Jahr bei uns.
Ja, aber 375 Yards gerade mal. Wir sind das beste Team nach Strafen. Also wir kassieren die wenigsten. Und vielleicht, man will es so nie sagen, aber wird uns das gegen Potsdam auch gut helfen, dass die einfach undiszipliniert sind und wir eben da weitermachen können, was wir in Berlin angefangen haben. Eben einfach stoisch unser Ding durchspielen, uns nie provozieren lassen. Ja, dann kann man auch darauf hoffen, dass die Offense eben wieder zu ihrer alten Stärke zurückfindet.
Genau, also das ist das, was ich liebe an unserem Team dieses Jahr. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die letzten Jahre bisschen anders aussah. Da habe ich das jetzt statistisch noch nie so verfolgt, aber sehr diszipliniert, die Jungs. Die sind echt sehr konzentriert dieses Jahr und verursachen wenig Strafen. Das hilft halt ungemein.
Ja, das ist richtig.
Ja, die Potsdamer haben sich in der Sommerpause auch nochmal verstärkt. Und zwar haben sie sich einen D-Liner dazugeholt, Mario Vokotscha.
Genau.
Der hat seit der Sommerpause, was ja nie lang her ist, auch schon 8 Tackle und 2 Quarterback-Sacks aufs Board gebracht. Und einen neuen Wide Receiver haben sie sich auch noch geholt. Richard Burton. Der hat bisher auch schon einen Touchdown.
Na, der hat 2 Touchdowns. Ich habe dort aus Versehen, bin ich in der Spalte verrutscht. Ich habe zum Glück gerade noch mal die Stats offen. Ja, der hat insgesamt schon 93 Yards und 2 Touchdowns erzielt. Der Herr Burton.
Ja, was sagt die Overall-Statistik gegen uns? Da stehen 2 Siege für Potsdam drin und 7 Siege für uns. Also von daher sieht das ja erstmal ganz nett aus.
Ja.
Und ich würde sagen, das werden wir einfach wieder weiter erhöhen.
Richtig, also man muss da halt gucken. Ne? Potsdam ist ja auch so eine Hydra, schlägst du den Kopf ab, kommt irgendwie ein anderer raus und bekämpft dich. Also du hast ja dort nie nur 1-2 Spieler, auf die du vielleicht ein Augenmerk werfen solltest, sondern hast meistens auf jeder Position irgendwie so das Duo Infernale, sei es bei den Running Backs mit Heiko Balz und dem Gennady Adams, der ja zurückgekommen ist aus der ELF. Die haben insgesamt auch schon über 1000 Yards und 15 Touchdowns erzielt und haben natürlich auch noch 5 Touchdowns gefangen. Sieht auf der Wide Receiver Position nie anders aus.
Genau, da gibt's Brandon Polk und Simon Fongs, die haben zusammen schon über 1300 Yard und 15 Touchdowns gefangen.
Weil das nicht reicht, gibt's da noch einen dritten Receiver.
Genau, da gibt's noch einen dritten, Thomas Jenkins, gehe ich mal von aus, der hat auch schon über 400 Yard und 3 Touchdowns, das ist der zweitbeste Receiver bei denen. Und ja, die Bälle gefangen oder geworfen werden von Jalen Henderson, den ja Quarterback.
Ja, den kennen wir ja alle noch zu gut aus dem Hinspiel.
Ganz genau. Und der hat eine super geile Quote mit 28 Touchdowns zu 2 Interceptions. Der macht wenig Fehler, der Junge. Und hat auch selber schon 8 Rushing Touchdowns erzielt und ist für über 400 Yards gelaufen. Also,
ja, der ist auch unfassbar mobil wieder. Also ich hatte mir jetzt mal das Highlight-Tipp vom letzten Spiel. Die haben wir jetzt am Wochenende München aus dem Stadion gefegt, ne, mit 72-6. Also das war schon ein brutales Trainingsspiel. Das ist das zweite Spiel von denen, wo die einfach über 70 Punkte oder knapp 70 Punkte machen. Gegen Paderborn davor haben sie ja auch, ich glaube, mit 69,6 gewonnen oder so.
Musste gerade lachen, wo wir von dem Spiel, also mit den Fans vom Auswärtsspiel gegen die Rebels nach Hause gefahren sind, haben wir auf dem Parkplatz das Ergebnis gesehen. Und da war das Spiel noch nie zu Ende und wir waren dann noch nie so weit weg von Berlin, haben überlegt, komm, lass uns nochmal rumdrehen. Wir fahren nach Potsdam und tun die Mönchner noch ein bisschen anfeuern.
Ja. Hätte vielleicht noch einen Touchdown mehr gegen Potsdam gebracht, wer weiß das, keine Ahnung. Aber also ich habe die Spielzusammenfassung gelesen von Potsdam, habe mir die Highlights angeschaut und das war eine Machtdemonstration sondersgleichen. Gerade eben auch Jalen Henderson, ne? Der hat zum einen viel Zeit durch seine gute O-Line und wenn er dann doch mal laufen muss, dann ist der so mobil. Also ich habe es im Podcast, in der Folge zum Hinspiel schon gesagt, der sieht für mich halt aus wie Lamar Jackson Light oder in der GFL halt. Also der ist so unfassbar wendig, so glitschig, also den kriegst du halt auch nicht. Und ja, was du schon sagtest, mit 2 Interceptions, der macht kaum Fehler, das ist krass.
Ja, und auch auf unsere O-Line und unseren Quarterback kommt einiges zu, das Linebacker-Trio von denen, was besteht aus Zach Hale, Simon Plata und Oni Soininen, sag ich jetzt mal. Die sind auch hier dreiköpfiger Hund, die stehen zusammen mit 2,5 Sacks, 7 Tackle for Loss, Fumble Recovery, 2 Interceptions. Ja, die sind auch brandgefährlich.
Ja, definitiv. Also da muss man aufpassen. Sagen wir mal so, die Defense ist nie das Prunkstück bei Potsdam, aber dafür die Offense einfach umso gefährlicher. Ne? Also du,
dort ja, aber nicht das Prunkstück. Ne? Also da hast du nicht ganz Unrecht. Also es liegt aber auch einfach nur daran, dass die Offense halt so ultra stark ist. Ja. Weil die Defense ist trotzdem, also von den Scores her ist das die drittbeste, zumindest bei uns im Norden. Ich glaube sogar, ja, gesamt in der gesamten Liga die drittbeste. Und das ist nie viel. Die haben 21 Punkte mehr reingekriegt als wir. Und wir sind die zweitbeste.
Ja, liegt Defense. Vielleicht auch daran, weil die Offense einfach wahrscheinlich länger auf dem Platz ist. Also das wird, ja, eben. Glaube ein Schlüssel gegen Potsdam sein, die Offense vom Gegner so lange wie möglich vom Feld zu halten und dann einfach viel Druck zu generieren.
Ja, denn das hat jetzt auch in diesem Spiel ganz gut geklappt. Wir hatten ein echt gutes Laufspiel, was sehr abwechslungsreich war. Wir konnten auch gegen die Rebels viel Zeit von Onem. Ich glaube, so in der Art ist es gegen Potsdam auch nie verkehrt.
Ja. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr seid gut vorbereitet auf das Spiel gegen Potsdam. Kommt alle ins Stadion, seid dabei, macht Lärm, bringt jemanden mit, der Lärm machen möchte. Ja. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns am Samstag alle vollzählig im Stadion.
Genau, so machen wir das. In diesem Sinne viel Spaß und ja, bis zur nächsten Folge.
Bis demnächst. Ciao. Tschüss.